Wer oder was hättest du gern sein mögen?
Also ich möchte ich sein und das bin ich auch und das ist gut so.
Deine historische Lieblingsgestalt?
Also wahrscheinlich ist es jetzt nicht ganz historisch, aber doch annähernd aus Theodor Storm, Hauke Hain aus dem Schimmelreiter.
Dein Lieblingsartikel in der DSGVO?
In der Umsetzung ist er ja vielleicht noch nicht perfekt. Ich bin dabei, mich damit zu versöhnen, Artikel 25.
Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Datenfreiheit. Wir hören heute die zweite Folge zur Datenschutzkonferenz, kurz DSK. In der ersten Folge habe ich mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Dr. Tobias Keber, gesprochen. Er ist in diesem Jahr auch Vorsitzender der Datenschutzkonferenz. Es war der Auftakt zu einer neuen Gesprächsreihe, in der wir euch, liebe Zuhörenden, mehr von der DSK berichten und vor allem die Menschen vorstellen wollen, die dort aktiv sind. In der zweiten Folge spricht Tobias Keber mit Marit Hansen, der Landesbeauftragten von Schleswig-Holstein. Er spricht mit ihr über digitale Souveränität, wie sie die Arbeit der Datenschutzkonferenz bewertet, was sie an der DSGVO ändern würde und wer ihre Alltagshelden sind. Wir haben die Folge aufgezeichnet am 27. April 2026. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 2 extra Datenfreiheit DSK vorgestellt. Wir starten heute mit unserer Folge 2, ja, zu den Menschen hinter der DSK. Und wir beginnen, und das ist wirklich toll, im echten Norden, wie unsere Gästin wahrscheinlich dann gleich auch nochmal unterstreichen wird. Wir beginnen mit Marit Hansen. Also unsere Vertretung Schleswig-Holsteins in der Datenschutzkonferenz. Und wir werden immer beginnen mit einigen Fragen zum Menschen und zur Dienststelle, und zwar solchen Fragen, die man vielleicht jetzt nicht irgendwelchen Beschlüssen oder Stellungnahmen der DSK entnehmen kann, sondern ja, in unserem Gespräch hier. Und dann starten wir auch direkt. Wir machen das ja heute hier online, sehen uns also hier über Big Blue Button, aber für diejenigen, die uns hören können, dann nur die Audiospur. Aber ja, vielleicht direkt, liebe Marit, wo bist du gerade? Ist das dein Arbeitsplatz oder bist du unterwegs? Wo erreichen wir dich gerade?
Ich bin hier in der Dienststelle im ULD. Und das ist gelegen in Kiel und deswegen tatsächlich im echten Norden. Uns ist dieser Werbespruch echter Norden allerdings ein bisschen peinlich. Der ist vom Land vorgegeben, weil wir sehr häufig mit Skandinavien zu tun haben. Und wenn die Skandinavier dann nach Kiel kommen und dann sehen, dass sogar das Internet echter Norden heißt, dann müssen die ein bisschen lachen.
Ja, ein manchmal peinliches Landesmarketing ist, das kennen wir auch hier in Baden-Württemberg, sehr schön. Aber echter Norden, damit kann man gut arbeiten. Und wenn du aus dem Fenster schaust, was siehst du? Was ist also unmittelbar neben eurer Dienststelle?
Wir liegen hier in der Fußgängerzone. Unten ist meistens auch ein größerer Spielplatz aufgebaut, sonst sind kleinere Aufbauten da. Ja, Norddeutschland ist klar, da haben wir natürlich auch Möwen, die sehe und höre ich, auch manchmal sehr laut. Und wenn ich hier durch die Häuser durchschaue, dann sehe ich sogar die Aufbauten von den Kreuzfahrern, Kreuzfahrschiffe und die Fähren nach Skandinavien. Wir sind also direkt an der Förde.
Das ist großartig und ich kann das bestätigen. Also die ein oder andere Möwe habe ich auch schon in Videokonferenzen tatsächlich hören dürfen. Das ist wunderbar. Ja, wir gucken mal auf die Uhr. Es ist jetzt 17.08 Uhr. Normalerweise würde ich dich dann auch noch erreichen. Also bei deinem Arbeitsalltag 17 Uhr. Bist du noch in der Behörde normalerweise? Oder
ja,
ist das
fast immer. Oder ich bin sowieso unterwegs gerade in Sachen Vorträgen, die typischen Monate bei Veranstaltungen und so, da bin ich eben nicht in Kiel, aber sonst doch um die Uhrzeit fast immer am Arbeiten.
Ja, und dann bleiben wir auch mal direkt beim Arbeitsplatz, beim Standardarbeitsplatz. Ist denn der Standardarbeitsplatz bei deiner Behörde souverän?
Also ich glaube, heutzutage kann noch gar keiner sagen, ja, es ist alles vollständig souverän, egal wo man gerade ist. Und das betrifft uns auch. Wir sind, also deswegen ist die Antwort nein, aber wir sind in der Übergangsphase. Und da gibt es also hier natürlich die verschiedenen Open-Source-Produkte, zum Beispiel für E-Mail-Software, zum Beispiel für die Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und so weiter.
Wir kommen ja nachher auch nochmal zu dem ganzen Thema digitale Souveränität zurück. Vertiefen wir vielleicht nachher nochmal. Vielleicht jetzt nochmal zu deiner Person. Du bist jetzt in deiner zweiten Amtszeit. Wiederwahl ist das ja zum Teil in den Ländern recht unterschiedlich, wie oft das geht. Vielleicht sagst du was dazu, ob das bei dir nochmal geht oder wie es weitergeht. Zweite Amtszeit auch gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also du bist ja faktisch ein Urgestein im ULD Schleswig-Holsteins. Wie geht's weiter? Ist ein Leben ohne Marit Hansen überhaupt denkbar, Marit?
Also für mich nicht, weil das wäre dann ja dann das Ende. Nein, aber für die Dienststelle hoffentlich schon, denn ich darf nicht, so sagt es das Gesetz, nicht wiedergewählt werden. Und es wird sich hier bestimmt noch jemand Fähiges finden, der und oder die auch dann in der DSK den Platz einnimmt. Glaube ich schon an das Land Schleswig-Holstein, dass das alles klappt. Aber ich persönlich werde wahrscheinlich auch nicht ganz die Finger lassen können von irgendwas mit Datenschutz.
Mit Datenschutz, wahrscheinlich forschend, lehrend in dieser Richtung, nehme ich mal.
Das wäre jedenfalls erlaubt. Ich dürfte nicht etwas machen für die nächsten 2 Jahre nach meinem Ausscheiden, was meiner Nachfolge Probleme bereitet, also den dienstlichen Interessen und so weiter. Aber da wird sich bestimmt schon was finden.
Das heißt, ihr habt explizite Klauseln in eurem Gesetz dazu. Ne? Ist ja auch nicht überall so. Aha, interessant. Spannend. Ja, und wie bist du zum Datenschutz gekommen?
Ich habe Informatik studiert in Kiel und wir hatten dort durch Unistreik und Selbstaufbauen von einem Verein für eine Mailbox, wie wir dann schon ans Internet herangekommen sind, Anfang der 90er Jahre, Kontakt gesucht zu verschiedenen Alternativen, um ein bisschen auch die gesellschaftlichen Probleme oder ethischen Fragen, rechtliche Fragen mitzubekommen. Das war nicht in der Vorlesung sonst vorgesehen in dem Curriculum und hatten dann den damaligen Datenschutzbeauftragten Dr. Helmut Bäumler erreicht. Und der hat dann eine Vorlesung angeboten mit seinem Team, an der ich dann auch schon teilgenommen habe. Wir selbst hatten allerdings auch mit großem Selbstbewusstsein eigene Veranstaltungen organisiert, auf denen er dann zum Beispiel auch aufgetreten ist. Aber nicht nur er, sondern auch Wau Holland vom CCC beispielsweise, Andreas Fitzmann als Forscher oder Josef Weizenbaum.
Den du persönlich auch kennengelernt hast?
Mehrfach, ja.
Wow, das ist... Vielleicht auch in den Shownotes, es gibt auch noch den ein oder anderen Vortrag von Josef Weizenbaum, auch bei YouTube noch verfügbar, wenn man die Bücher nicht liest, was man auch tun sollte, aber ganz starke Persönlichkeit.
Richtig, und deswegen lag es eigentlich auch nahe, dass als dann hier gerade als ich meine Diplomarbeit im Umweltbereich Informatik abgeschlossen hatte und schon auf der Suche war, ich hatte noch einige letzte Prüfungen zu erwarten, da hatte ich mich dann schon mal beworben und dann passte das ganz gut, dass auch beim Datenschutz was frei war im Bereich neue Medien, so hat man es damals genannt und das hat mich dann gleich interessiert. Und Herr Bäumler konnte sich auch an mich erinnern aus der Vorlesung.
Eine wunderbare Fügung und seitdem beim Datenschutz. Ja, spannend, stark. Vielleicht mal zu dem, was dich jetzt so beschäftigt und bei dir auch auf dem Schreibtisch liegt. Es ist ja Frühling und Frühling heißt Berichte, Tätigkeitsberichte, die sprießen immer im Frühling. Eure auch, hatte ich gerade neulich in der Hand. Was sind denn da so die Schwerpunkte bei euch gewesen im letzten Jahr?
Also Beschwerdeschwerpunkt ist fast immer jährlich wiederholend Videoüberwachung. Das ist aber vielleicht ein bisschen zu langweilig, um darüber zu reden. Unser Titelbild, das wird immer ganz besonders mit viel Liebe gemacht, entworfen, aber durchaus natürlich auch mit technischer Hilfe verstärkt. Also auch die KI darf da manchmal uns ein paar Tipps geben. Da geht es um digitale Souveränität, zufällig. Also ein Bild von verschiedenen Bausteinen, die sich zu einer Brücke ergeben und die werden gerade ausgetauscht, die Brückenbausteine durch europäische Bausteine, also die europäischen Werte, werden in die Infrastruktur eingefasst. Und das ist das, was hier gerade uns wichtig ist und deswegen auch eins der Themen für den Tätigkeitsbericht.
Brücken bauen, also als ganz wesentlicher Punkt.
Genau, nicht abschotten, nicht Autonomie, digitale Souveränität mag man ja auch so verstehen. Man baut sich völlig unabhängig, eher so ein Abschotten in einer kleinen Insel, das soll es nicht sein, sondern die Infrastruktur mit den, was Europa ausmacht, also die Werte, die Grundrechte, dass die dort gleich reinkommen und dass wir insoweit aber auch eine Unabhängigkeit haben, dass wir auf Augenhöhe miteinander und dann ja alle Kontinente interagieren können.
Alle gemeinsam, gemeinsame Werte. Und wo wir bei Brücken sind, da gab es doch auch ein interessantes Papier, um zu überbrücken zum Teil auch und zu verbinden vielleicht DSGVO und KI-Verordnung, oder? Da war doch auch Schleswig-Holstein beteiligt.
Genau, also alles, was mit KI zu tun hat, da sind wir, glaube ich, auch jetzt sehr interessiert und sehr stark mit Personen dabei. Das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit meiner Dienststelle, dass der technische Teil, der technische Sachverstand vergleichsweise überproportional hier vorhanden ist und auch gerne genutzt wird. Das betrifft auch allgemeine technische und organisatorische Maßnahmen, Datenschutzgewährleistungsziele, Standarddatenschutzmodell, aber auch der KI-Bereich. Also wie ermöglicht man etwas, was muss man aber trotzdem eben nicht nur vielleicht flusig oder zu schnell machen. Also quick and dirty ist nicht das, was wir wollen, sondern schon durchdacht und glauben dann, dass die Antwort auf die bessere Lösung ist, die gar nicht unbedingt, aber sehr viel mehr Aufwand bedeutet. Also durchaus in diesem Spielfeld Technik auch mit Sachverstand auftreten.
Für ja, Nachhaltigkeit auch. Ne? Ja. Gibt es denn in deiner, wenn du jetzt zurückblickst auf deine Tätigkeit, gibt es da was, bei dem du sagst, das war besonders gut, also bist du besonders stolz drauf? So in deinem ganzen Datenschutzleben ist jetzt zulässig als Antwort.
Also eigentlich durchzieht eben alles Mögliche von Datenschutz by Design und by Default das, was ich tue. Ich habe da auch einen Ehrendoktor verliehen bekommen von der Universität in Karlstad in Schweden, weil ich dort auch in Vorlesungen und in anderen Veranstaltungen aufgetreten bin. Und um diese Brücke auch dahin zu bauen, ich hatte nicht erwartet, dass man dann auch dann mit mir, abgesehen von eben wissenschaftlicher Zusammenarbeit, dort an einen Ehrendoktor denkt. Ich war also sehr überrascht. Man hatte schon mich ein bisschen ausgespäht vorher und meine Mitarbeiter gefragt nach aktuellen Papieren und so. Und ich wäre gar nicht drauf gekommen, dass sowas möglich ist. Und diese Beziehung gibt es also auch weiterhin, vielleicht eben auch genereller, nicht nur Datenschutzdinge mit dieser einen Universität, sondern wie kann man Wissenschaft zusammenbringen mit der Aufsichtsbehörde? Also etwas, wo wir mit den neuen Lösungen oder auch Problemanalysen, bevor die Dinge oft in der Realität auftauchen, aber schon vielleicht prototypisch oder als Konzept vorhanden sind, wie man da schon auslotet, geht es in die richtige Richtung oder nicht? Und wenn es in die richtige Richtung geht, wie kann man es verstärken oder sonst, wie kann man es umleiten in etwas, was dann nachher uns keine Probleme macht? Und so habe ich damals auch im ULD den Projektbereich mit Drittmittelförderung aufgebaut. Wir hatten teilweise 10 Personen, die da gearbeitet haben. Jetzt haben wir ihn absichtlich auch wieder ein bisschen kleiner gezogen, denn wir haben ja auch unsere Kernaufgaben zu erledigen, aber versuchen das zu verschränken. Also aus der Wissenschaft mit Kooperation und mit der Terminologie auch gegenseitig zu einem Verständnis zu kommen, um das Gute gleich zu verstehen und mitzunehmen oder auch Output oder Input zu geben in die andere Richtung und dort WissenschaftlerInnen zu ermöglichen oder zu motivieren, in dem Bereich Datenschutz und auch Datenschutz einzubauen, Grundrechte einbauen, zu forschen. Und das klappt ganz gut.
Finde ich auch einen total spannenden Ansatz, ne? weil das Recht ja zum Teil nach dem Stand der Technik fragt, auch so ein Artikel 25, aber dann ist ja auch immer die Frage, naja, man kann ja auch mal ein bisschen über den Tellerrand gucken und was kommt dann, also Stand der Wissenschaft, also dass man muss ja auch zukunftsorientiert denken und dann macht es natürlich Sinn, hier die Wissenschaft zu verschränken, ne?
Genau, und einiges hat dann sehr späte Erfolge und ich hoffe zum Beispiel, die EUDI-Wallet wird jetzt einiges aufgreifen von dem, was wir 20, 25 Jahre zuvor gemacht haben. Also da waren ganz viele der Konzepte, die jetzt wohl dort einfließen werden, wenn das dann alles gut läuft. Bei uns in der Erforschung, mit Prototypen, eine schwedische Schule war dabei, eine griechische Universität und haben dort Dinge eingebaut. Da waren auch teilweise das an Chipkarten gebunden. Das wird man heute also nicht so machen. Aber viele Dinge mit attributbasierten Berechtigungsnachweisen, so ganz große Wörter, die jetzt hoffentlich auch dazu beitragen, dass wir recht wenig Datenspuren haben, die eben technisch bedingt ja sonst passieren und mit Datenminimierung und Zweckbindung dort vorbildlich sein können.
Das wäre klasse, wenn wir das so umsetzen würden. Aber da schauen wir mal, aber das sieht ganz gut aus, glaube ich. Ja, Was ist denn das Lokal, also die DSK, auch wenn man sich so das Logo anguckt, das steht ja auch zum einen natürlich dafür, dass es einen Konsens gibt oder dass man darauf hinwirkt, aber zum anderen, dass man auch anerkennt, dass es verschiedene Ansichten vielleicht in bestimmten Punkten auch gibt, dass es auch föderale Strukturen gibt, dass es auch Lokalkolorit gibt. Was würdest du denn sagen, Schleswig-Holstein, was ist denn da so ganz spezifisch lokal das Besondere, was euch auch ausmacht?
Ein paar Punkte kommen wahrscheinlich schon aus der Ausrichtung Richtung noch weiter Norden, also Skandinavien mit sehr viel Vernetzung, aber auch sehr viel Transparenz, deswegen Informationszugang, Informationsfreiheit. Wir haben hier zusätzlich ein Transparenzportal und ein Open Data Portal, also auch da zur Ermutigung der Nutzung, aber eben insoweit nicht die Datenschutz oder auch andere Geschäftsgeheimnisse zum Beispiel verletzt würden, dass man also in den größeren Ausgleich geht. Also das begleitet uns insgesamt durchaus der Wille, dass Datennutzung dort eine Rolle spielt, aber eben auf einem sehr gut geschützten Niveau. Und wie kann man das also zusammenbringen? Wie kann man auch in der Digitalisierung zusammenkommen? Da sind wir dann sehr gerne dabei und sehen auch, dass man einiges im geschützten Raum trotz der ganzen Transparenzbestrebung besprechen will. Wir machen deswegen zum Beispiel Veranstaltungen, die heißen Frag für einen Freund. Und dort soll das absichtlich so sein, dass man zu uns kommt, also auch keine Angst vor der Aufsichtsbehörde hat. Man ist vor Ort in Kiel und es sind durchaus Vertreter aus verschiedenen Bereichen dann dabei, die einander auch gar nicht unbedingt kennen und wir kennen die vielleicht auch nicht, aber sie müssen auch gar nicht sagen, was sie schon alles falsch gemacht haben oder wo sie gerade rechtswidrige Verarbeitung planen, sondern erstmal ganz offenlegen, was interessiert sie gerade, vielleicht auch etwas, was tatsächlich nicht so empfehlenswert wäre und wie man dann damit umgehen kann. Und auch die Ideen für Reallabore, die entstehen bei uns aus dieser Diskussion, dass man vertrauensvoll sagt, wie stellt ihr euch das vor? Ach, ihr fragt gar nicht für euch, ihr fragt für einen Freund und wir antworten dann bitte weitergeben an den Freund. Alle kriegen das ja auch mit in dem Raum. Das sind so Formate für eher so 20, 25 Personen. Ansonsten sind wir hier ein Flächenland, wir können nicht überall sein, aber auch da die behördlichen Datenschutzbeauftragten beispielsweise, mit denen wir uns regelmäßig treffen, die sind auch schon eben viel länger als die DSGVO quasi eine Institution und so können wir dann auch sehr viel mehr in die Fläche bringen, als es uns alleine sonst möglich wäre.
Schönes Format, das datenschutzrechtliche Kamingespräch sozusagen. Ja, es ist gut, einerseits Vertraulichkeit, andererseits, ist ein tolles Format. Ja, vielleicht mal noch ein bisschen zu deiner Behörde. Wie viele Mitarbeitende habt ihr?
Wir haben 37 Stellen. Je nachdem, ob wir dann gerade Erfolg haben bei Projekten oder nicht, sind wir so bei 40. Und dazu gehört natürlich eben nicht nur Datenschutz, sondern auch Informationsfreiheit.
Ja, und gut, ihr arbeitet, oder alle tun das ja, alle Aufsichten, in irgendeiner Weise auch mit der Politik zusammen. Wie ist die Zusammenarbeit bei euch? Fragt man euch sehr früh? Ist das unproblematisch oder ist das manchmal ein bisschen hakelig? Wie ist die Zusammenarbeit mit der Politik?
Also es ist über die Jahre besser geworden, dass man früher an uns denkt, dass wir uns nicht mehr so oft in Erinnerung rufen müssen, also in der Verbändeanhörung oft schon dabei sind, dann bei Stellungnahmen, bei Auftritten sehr häufig gefragt werden, beim Landtag selbst, dass wir auch manchmal ein zweites Mal noch dazukommen. Insoweit das, was wir früher manchmal mühsam aufdrängen mussten, wird oft nachgefragt. Wir werden also relativ selten vergessen. Das merken wir jetzt besonders, weil wir nur noch ein Jahr entfernt sind von der Landtagswahl und ganz viel, was vorher nur so diskutiert wurde und vorbereitet wurde, jetzt auf die Straße gebracht werden muss oder in Gesetze gegossen werden muss. Jetzt ist es also besonders hektisch.
Der Endspurt. die lokale Verankerung, gut, ein Format ist Frag für einen Freund. Kommen die Leute auch zu euch sozusagen? Ihr seid ja, also die Behörde ist ja durchaus auch in Laufnähe, so ein bisschen zur Öffentlichkeit. Wie ist das verortet bei euch?
Wir haben hier tatsächlich auch im Sitzungszimmer dann besondere Veranstaltungen. Nächste Woche ist Digitale Woche in Kiel. Da ist dann jeden Tag was los, weil Fußgängerzone, das geht einfach. Wir haben auch selbst eine Großveranstaltung. 400 bis auch manchmal 500 Leute kommen zur Sommerakademie, immer Anfang September oder Ende August. zu einem aktuellen Thema. Das ist dann immer gerne nachgefragt oder sind wir also der Vernetzungsaspekt ist dann natürlich groß. Also nicht nur vielleicht den Input mitzubekommen, sondern die Pausen zu nutzen oder auch weitere Veranstaltungen in dieselbe Woche zu legen. Das passiert eben bei uns, dass wir es dann anbieten oder dass auch andere sagen, sie treffen sich mit ihrer Datenschutz-Community sowieso auch in Kiel und nutzen das gleich, um noch weitere Personen dahin zu bekommen. Das läuft ganz gut. Wir haben ja auch unsere Datenschutzakademie, teilweise ein bisschen weiter in der Fläche, in Leck gibt es da Möglichkeiten, das ist noch weiter im Norden, aber auch viele Veranstaltungen, die eher in den größeren Städten stattfinden.
Ja, vielen Dank. Unter anderem auch die Sommerakademie nehmen wir auch in die Shownotes, glaube ich, ne? dass man da noch den Link setzt.
Da haben wir ja auch dann dieses Jahr Tobias Keber eingeladen, ne? Zum Thema Datenschutz bei Design. Da muss er natürlich dann auch selbst anwesend sein. Sehr gut.
Dann kommen wir zum thematisch zweiten Block, nachdem wir jetzt also dich kennengelernt haben und unsere Zuhörenden. Vielleicht so ein bisschen deine persönliche Sicht auf die DSK. Wie siehst du es? Stärken, Schwächen? Wie geht's weiter aus deiner Sicht mit der DSK?
Ich habe die DSK ja als Stellvertreterin seit 2008 genauer erlebt und merke, dass die Voraussetzungen für Zusammenarbeit, weil der Wille überall da ist, jetzt ja ziemlich optimal ist. Also ich habe den Eindruck, wir ziehen alle an einem Strang und auch noch in dieselbe Richtung. Und auch als nach außen sichtbar, dass zum Beispiel die DSK jetzt direkt angefragt wird, bitte gleich gemeinsam geeinte Stellungnahmen abgeben für dieses auch bundesweit relevante Vorhaben, dass das auch so klappt und nicht auf Einzelebene jeder alleine geantwortet hat, wie das ja auch oft so ist. Also ein Ministerium lokal fragt dann die Datenschutzbehörde dort an und dann stellt man fest, ach, das wird jetzt gerade überall gemacht. Diese Feststellung würde jetzt gar nicht mehr überraschend sein. Wir treffen uns ja, wissen gar nicht alle, einmal die Woche auf Chefebene für eine ganze Stunde. Also ziemlich viele Treffen. Man wird nachher am Ende des Vorsitzjahres über 50 Veranstaltungen insgesamt geleitet haben, mit entsprechender Vorbereitung und auch Nachbereitung. Das ist also kein einfacher Job. Ich weiß das. Und ich freue mich, dass Tobias Keber das gerade sehr gut macht. Aber das bedeutet ja vielleicht als Resümee, wenn was ist, wir liefern. Wir werden auch mehr so wahrgenommen, angefragt und kriegen das auch hin. Und der Wille ist überall da. Also das Narrativ, was ich immer mal wieder höre, das läuft doch auseinander. Da wird fast immer ein Fall aus 2020 gebracht, seitdem eigentlich nichts anderes. Also das bedeutet, ja, probiert's aus, wir liefern gemeinsam. Und wenn was gefragt wird, was relevant ist, dann kommen wir auch zusammen. Einiges wollen wir ja gleich auf EU-Ebene machen. Das bedeutet, da würde dann Deutschland nicht absichtlich vielleicht den europäischen Diskurs überspringen. Einige Themen gehören auf EU-Ebene. Und dann wird man natürlich aber auch da wieder geeint auftreten als Deutschland.
Ja, vielen Dank. Jetzt hast du schon ein paar Fragen von mir gleichzeitig beantwortet. Jetzt muss ich gleich mal ein bisschen gucken, dass wir hier keine Doppelung kriegen. Also du hast schon gesagt, ne, 50 Veranstaltungen, also Austausch findet ganz viel und regelmäßig statt. Vielleicht mal noch aus deiner Perspektive, und auch das ist ja ein offenes Geheimnis, diese Debatten haben wir ja um eine Reform. Wie ist deine Sicht auf die Dinge?
Also alles, was nötig ist, muss ja auch reformiert werden. Da sollte man keine Angst haben. Und man hat nun lange diskutiert, zum Beispiel DSGVO nicht anfassen, Büchse der Pandora, man weiß nicht, was da passiert. Wir würden ja sogar dann, und jetzt ist es ja erlaubt, da ein bisschen in die Richtung nicht nur nachzudenken, sondern das vorzulegen, die Vorschläge auf den Tisch zu legen. Wir würden ja gerne dann tatsächlich ein paar größere Änderungen durchbringen, die meines Erachtens inhaltlich auch eine gute Chance haben. Also das eine wäre die Flaggschiffe, die wir identifiziert haben, wäre alles mit Kinderdatenschutz, der ja angelegt ist in der DSGVO. Und wir haben das einmal durchdekliniert. Das wäre also eigentlich nur noch Copy-Paste für den Gesetzgeber. Und da gibt es keine echte Lobby, die das sonst bringt, also bringen wir das eben. Die Frage, an welcher Stelle regelt man jetzt die offenen Punkte, was KI betrifft, Betroffenenrechte, was ist adäquat, was ist vielleicht auch äquivalent im Schutzniveau, wenn die KI das auf bestimmte Dinge nicht unterstützen kann, an welcher Stelle könnte man was wie regeln, haben wir auch Vorschläge unterbreitet. Ja, und mein Lieblingsthema, wo man früher sich eine blutige Nase geholt hat und heute hoffentlich nicht mehr, ist die Herstellerverantwortung. Denn warum jetzt keine blutige Nase mehr? Im Security-Bereich, Cybersicherheit, da passiert das jetzt, dass die Hersteller dort Sicherheit bei Design machen müssen und der Mehraufwand, den wir bräuchten, oder nicht wir, sondern die Verantwortlichen, um ihrer Rechenschaftspflicht nachzukommen, aus Datenschutzsicht, der ist dann vergleichsweise gering, ich würde sagen minimal. Man bekommt dann, wenn alles anständig läuft, doch schon eine ganze Menge an guter Entwicklung in diesen Bereichen, auch in der Dokumentation, die die Hersteller machen müssen. Und damit wird hoffentlich das Sicherheitsniveau steigen. Aber natürlich soll auch das Datenschutzniveau damit dann gewährleistet sein. Also diese Ausrede mit, ich weiß ja gar nicht, was passiert, das kann es dann eigentlich nicht mehr geben. Denn die Hersteller müssen es wissen, sonst könnten sie auf dem Markt gar nicht anbieten.
Herstellerverantwortung, ja, was jetzt auch bei den Reformdebatten tatsächlich eine große Rolle spielt, sehr verdient sicherlich, als Idee schon lange da und jetzt endlich in der Praxis. Ja.
Ja, hoffentlich kriegen wir es dann auch übertragen auf den Datenschutz. Sonst kann das nämlich sein, dass wir sehr gute Sicherheit bekommen, vielleicht sogar auf einem Level, der allerdings wieder gegenläufig sein kann. Also sagen wir mal, Mitarbeiter werden immer perfekter überwacht, weil sie ein Sicherheitsrisiko darstellen. Das kann nicht im Interesse des Datenschutzes sein.
Ja, vielleicht abschließend zu diesem Block, weil zu der Veranstaltung in Speyer kommen wir nachher nochmal kurz. Ich sag mal, der Datenschutz ist ja von vielen Seiten momentan sehr stark unter Feuer, unter verschiedenen Gesichtspunkten. Mal wirkt er angeblich innovationshemmend oder Täterschutz oder. Wenn du in drei Sätzen jemandem erklären müsstest, warum Datenschutz wichtig ist, welche drei Sätze wären das? Dürfen auch vier sein.
Das Oberthema ist Fairness. Fairness als etwas, dass bestimmte Informationen ja verarbeitet werden müssen, aber die Rechte der Einzelnen davon betroffen sind. Und wenn jetzt wirklich jemand sagen würde, ist mir ganz egal, man darf alle Daten über alle Personen zu allen Zwecken verarbeiten, dann würde damit ein Machtungleichgewicht sich stark auswirken. Denn die ganz viel Daten haben, die haben dann auch das Wissen über die anderen Personen, die sich gar nicht mehr dagegen wehren können. Und man landet nachher auch wieder beim Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das klingt aber heutzutage ja fast so unrealistisch. Jeder soll wissen, wer was wann über einen weiß. Aber im Prinzip ist es ja das. Also noch beherrschen können, wer was über einen weiß, dass es erlaubt ist und sogar angeregt ist, Geheimnisse zu haben. Dass das auch schützenswert ist. Und man merkt sogar bei den großen Unternehmensvertretern, wie bei Google beispielsweise, bei denen findet man relativ wenig über ihr Privatverhalten. Also viel über andere wissen, das ist auch ein Machtvorteil. Und deswegen, ich glaube, das ist so der Hauptgrund, das muss eingehegt werden können. Und zwar nicht nur bei staatlicher Beobachtung, sondern auch bei den Firmen. Und dafür spielen dann die Aufsichtsbehörden eine Rolle.
Ja, das Anwesen von Mark Zuckerberg hat wohl eine sehr hohe Mauer und wie man häufig hört. Ja, also es geht um Machtasymmetrie. Wichtiger Punkt. Sehr schön, dann kommen wir zur Blitzrunde. Das sind 10 kurze Fragen, bei denen du dann ganz kurz das, was dir direkt sozusagen einfällt, einfach sagst. Also 10 Fragen an Marit Hansen. Erstens, welche Fehler entschuldigst du am ehesten?
Es gibt 2 Kategorien. Einmal berechenbare Fehler, da kann ich nämlich drumherum arbeiten. Und das andere sind Fehler, aus denen wir alle oder ich was lernen können, damit sie nicht wieder passieren.
Fehlerkultur. Sehr schön. Zweitens, wer oder was hättest du gern sein mögen?
Also ich möchte ich sein und das bin ich auch und das ist gut so.
Sehr gut. Drittens, deine historische Lieblingsgestalt.
Also wahrscheinlich ist es jetzt nicht ganz historisch, aber doch annähernd aus Theodor Storm Hauke Hain aus dem Schimmelreiter. Der hat Innovation reingebracht in die Seesicherheit, also Deichbau. Und allerdings nachher auch mit dem Leben dafür bezahlt. Das ist jetzt nicht mein Schicksal, hoffentlich.
Der Schimmelreiter, ich fürchte, ich hätte es lesen müssen, glaube ich. Ich habe es möglicherweise, aber ja. Sehr gut, klasse. Der Lieblingsheld in der Wirklichkeit, Mart.
Ja, das finde ich immer schwierig. Also Helden heutzutage, ich glaube, jetzt klingt es ein bisschen abgegriffen, Alltagshelden sind das, was mir dann eher so einfällt. Und das würde ich hauptsächlich im Care-Bereich sehen. Also im Pflegebereich, die Personen, die finde ich, die leisten täglich Heldenhaftes tun.
Da ist, ja, das stimmt, das ist richtig. Werden beklatscht, aber besser wäre es, wenn sie gut verdienen würden. Ja, die Lieblingstugend, und zwar, wir machen hier nur die klassischen Tugenden, also Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit. Du musst eine wählen, Marit.
Ach, ich darf nur die, okay. Also nur Gerechtigkeit, eine. Damit kriege ich den Rest, glaube ich, dann auch irgendwie erledigt. Aber sonst würde ich vielleicht auch an Offenheit und Zugewandtheit denken.
Ja, das sind Spaß, schon modernere, Spaß am Lernen und so. Modernere Tugenden sind das, ne? Aber ja, okay. Ja.
Also Weisheit zum Beispiel, die nur in sich selbst wirkt, die ist vielleicht zu wenig.
Ja, ja. Aber Gerechtigkeit, okay, nehmen wir mit. Ja, ich könnte mir fast deine Antwort, wahrscheinlich weiß ich sie, aber die Zuhörenden vielleicht nicht. Dein Lieblingsartikel in der DSGVO.
In der Umsetzung ist er ja vielleicht noch nicht perfekt. Ich bin dabei, mich damit zu versöhnen, Artikel 25. Also das war wohl das Erwartbare.
Das ist richtig. So, jetzt, was hast du am 15. Dezember 1983 gemacht?
Ich erinnere mich ganz genau, das war ein Donnerstag und ich war in der Schule.
Okay. Ja, sehr gut, danke. Der historisch wichtigste Erfolg, das kann jetzt mit dem Datum eben zusammenfallen, muss aber nicht. Der wichtigste historische Erfolg des Datenschutzes aus deiner Sicht.
Ich gucke jetzt aus Informatiksicht und ich sage nicht, das Computergrundrecht, das finde ich einen tollen Erfolg, aber leider läuft ziemlich leer, also insoweit dann doch kein Erfolg. Aber das Konzept von Zwecken und Zweckbindung, dass das prominent verankert ist im Datenschutz, das ist kontraintuitiv für Informatik. Also das ist etwas, wenn man das erobert hat und das scheint ja doch weiter Bestand zu haben, dann hat man Datenminimierung und den anderen Teil auch gleich mit erschlagen. Also Zwecke, Zweckbindung, das wird unterschätzt.
Klasse, danke. Das wichtigste Thema im Datenschutz im Jahr 2030.
Ich glaube, jetzt sind wir gerade in der Dekade der Digitalisierung von der EU-Kommission. Und dann muss ausgewertet werden, was ist mit Digitalisierung, was ist Energie und Klima, wo sind wir da und auch was ist mit Demokratie. Und damit wird ja auch geshaped, geformt, was dann die nächste Dekade ist. Also wahrscheinlich ist das eine Zäsur und wir werden sehen, wie es dann aussieht. Ich bin nicht nur optimistisch.
Ja, aus guten Gründen. Ja. Und abschließend, dein Motto.
Ich habe neulich eine Jugendgruppe wieder getroffen, mit der ich dann vor 40 Jahren viel zu tun hatte. Und da sagte mir einer, er hat mein Motto von damals auch immer noch genommen. Und dann hat er es mir gesagt und ich habe mich erinnert, ich sage es jetzt, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Ein afrikanisches Sprichwort. Und das hat ihn damals beeindruckt, dass ich es als 17-Jährige oder so da öfter mal gesagt habe. Und dann habe ich mich erinnert und das stimmt auch.
Wir haben uns ja getroffen, war das letzte, nee, vorletzte Woche war Speyer, oder? Die digitalen Lebenswelten an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften dort. Da gibt es ja letztlich jedes Jahr gibt es diese Veranstaltung zu den digitalen Lebenswelten. Und die hatte diesmal ein ganz spannendes Thema, nämlich digitale Souveränität. Und du warst eingeladen und hast so ein bisschen berichtet, wie ist denn der Ansatz Schleswig-Holsteins rund um digitale Souveränität? Ja, und vielleicht kannst du für die Zuhörenden in 3 Minuten nochmal das Wesentliche aus deinem Vortrag, der, wie ich fand, sehr spannend war, zusammentragen. Also wie macht Schleswig-Holstein das?
Also mein Vortrag ist gestartet mit, was bedeutet das, wenn Datenschützer über Souveränität reden? Denn manche denken, das hat ja damit gar nichts zu tun. Und wir leiten das doch tatsächlich aus der DSGVO ab. Dass also, wenn man Datenschutz professionell mit technischen und organisatorischen Maßnahmen, Kapitel 4 und weiter, macht und auf die Risikobeherrschung eingeht, dass man sich über Abhängigkeiten Gedanken machen muss, über Selbst- und Fremdbestimmung in dem Wirken mit den Daten oder auf die Daten und damit automatisch dabei landet, Abhängigkeiten sind ein Risiko, was betrachtet werden muss und das kann man in Kauf nehmen oder kann versuchen, das durch auch vertragliche Bereiche zu sichern, aber man stellt dann immer mehr fest, wie kann man in dieser jetzigen Welt mit einem sehr lauten Weckton aus den USA und natürlich auch aus anderen Bereichen noch sich mit diesen Abhängigkeiten arrangieren? Man muss also eher doch digital souverän werden, jedenfalls für die personenbezogenen Daten. Also dieser Schluss Souveränität steht schon drin in der DSGVO, dass man Schutzmaßnahmen mit Risikobeherrschung effektiv, nachprüfbar und dauerhaft haben muss. Andersherum, wenn ich digital souverän ohne Kenntnis von Datenschutz, wenn ich digitale Souveränität realisiere und dann komme ich noch auf die Idee, jetzt will ich was mit personenbezogenen Daten machen, dann bin ich schon sehr gut aufgestellt. Denn dann habe ich ja schon meine Abhängigkeiten im Griff und kann das auch üblicherweise nachweisen, habe also auch eine Dokumentation dazu, sonst wird es nicht funktionieren. Und in Schleswig-Holstein hat man das auch mit und unabhängig von uns. Ich würde sagen, unser Einfluss war da eben seit den Veranstaltungen der Informatik in den 90er Jahren, wo wir auch Josef Weizenbaum eingeladen hatten, der war dann schon auch etwas, was noch weiteren Nachhall gefunden hat. Und viele kennen uns auch sehr genau, die jetzt diese Ideen weiter verfolgt haben. Die Open-Source-Strategie zum Beispiel, die etwa 2017 dann veröffentlicht wurde. Dass man sich überlegt hat, wie sieht das insgesamt aus? Vielfältige Anbieter, also nicht nur eine Monokultur, immer mehrere Möglichkeiten haben, offene Formate als zweiten Baustein und das dritte eben Open Source an sich. Und wie man das dann einführt und nicht nur theoretisch und lange drauf rumdenkt und Roadmaps aufstellt, sondern mal wirklich macht, das zeigt jetzt Schleswig-Holstein ganz doll seit dem letzten Jahr, bei dem auch dann es zum Schwur kam, bei den proprietären Angeboten nicht mehr 100% der Arbeitsplätze, die standardisiert sind, mit Lizenzen auszustatten, sondern zu sagen, ihr müsst jetzt ganz ohne auskommen oder nur noch ein ganz kleiner Teil kann die Lizenzen nachkaufen und natürlich auch dann nur die Produkte nutzen und wirklich mit den Alternativen entweder Vorlieb nehmen oder die sogar sehr gerne verwenden, um darauf aufbauend dann die Verarbeitung mit besserer Dokumentation und vielleicht auch besserer Sicherheit und Souveränität durchzuführen.
Ja, vielen Dank. Vielleicht, wenn du ja mal auf die Situation in anderen Bundesländern, nenne ich jetzt Namen, ja gut, ja, ich leg gleich mal den Bogen. Also welchen Fehler sollten vielleicht andere Bundesländer nicht machen? Oder hast du Tipps für die Bundesländer, wie man das am besten aufs Tableau bekommt?
Also einmal denke ich, Verwaltung ist ja unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern. Wir starten jetzt ja erstmal dort, aber das ist im Prinzip auch übertragbar. Jeder, der mit einer kleinen Einheit versucht, irgendwie etwas zu realisieren, der hat ja mehr Probleme. Und so haben jetzt aber also die eigenen Dinge durchzusetzen. Und deswegen verstehe ich schon, wenn jetzt einige sich zusammentun auf Landesebene, also pro Bundesland, und dann mit großen Anbietern verhandeln und denen versuchen, noch irgendwelche Zugeständnisse abzuregen, um einen proprietären Anbieter dennoch datenschutzkonform in die Gestaltung zu bringen. Und das ist aber ja endlich. Da kann der Anbieter gar nichts dafür. Also eine Firma, die möglicherweise behördlich gezwungen wird, hier in diesem Fall eben aus den USA bestimmte Zugriffe zu ermöglichen oder vielleicht Accounts zu sperren oder Daten zu löschen. Und das sind ja keine fiktiven Beispiele mehr. Also sozusagen den Killswitch auf Daten oder Funktionalität zu ziehen, da kann man noch so gute Verträge haben mit diesen Anbietern, das wird nicht funktionieren. Und so ein bisschen ist meine Idee, alle, die jetzt so viel Zeit darauf verwenden, mit den proprietären Anbietern zu versuchen, noch irgendwie über die rote Linie zu kommen. Und das ist zurzeit, denke ich, auch noch möglich. Aber wer sehr viel Zeit darauf verwendet, der hätte diese Zeit auch darauf verwenden können, Alternativen auszuwählen, zu testen und vielleicht die Blaupausen, die es jetzt an mehreren Stellen gibt. Das ist ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich geht das gut, ganz gut los, dass man diese Dinge dann mal auch in Erwägung zieht, also richtig Alternativen nimmt. Und da, um die Namen zu nennen, das betrifft einmal Microsoft, was wir hier in Schleswig-Holstein eben weniger einsetzen, bis nachher gar nicht mehr. Ja, und es betrifft allerdings auch Palantir. Also auch der Polizeibereich ist dort ganz klar etwas, wo bei uns die Innenministerin, die sagt dann ganz deutlich dazu, wenn wir noch nicht mal mit Microsoft zusammenarbeiten können wegen unserer Open-Source-Strategie und ja nicht, weil wir die Firma nicht mögen, sondern wegen der Souveränität, dann ist Palantir natürlich überhaupt gar nicht möglich. Und ich gebe ihr recht.
Das Das lasse ich mal so stehen. Vielen Dank, liebe Marit. Wir sind auch am Ende unseres heutigen Programms. Mir bleibt nur Danke zu sagen. Vielen herzlichen Dank. Das war, glaube ich, sehr spannend. Wir haben viel Spannendes gelernt. Vielleicht auch Dinge, die man nicht überall liest und auch nicht weiß, sondern nur, wenn man uns zuhört. Ein interessanter Blick auch auf die DSK. Und also vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass du es einrichten konntest. Und die Zuhörenden, ich hoffe, dass es gefallen hat. Und ich sage an dieser Stelle, weil ich es auch noch gar nicht weiß, wer der nächste Gast oder Gästin sein wird. Das sagen wir dann nur ganz kurz. Ein bisschen spannend muss es bleiben. Vielen, vielen lieben Dank. Und tschüss an die Endgeräte. Danke.
Vielen Dank auch.